Also unser Projekt ist jetzt im Vergleich zum vorrangigen, vorher präsentierten Projekt quasi, Anführungszeichen, relativ harmlos, weil wir uns mit eigentlich ursprünglich mit der Normalität von transnationaler Mobilität und Migration beschäftigen wollten und sozusagen Flucht ein dabei dazugehöriger Aspekt ist, der, als wir das Projekt angefangen haben und als auch unsere Kollegen zuvor das Projekt angefangen haben, in der Dimension sozusagen noch nicht denkbar ist, interessanterweise bei unseren Forschungspartnern in Tallinn und in Bulgarien in Sofia auch gar nicht denkbar ist. In Tallinn haben sie das Problem gar nicht, weil niemand dorthin will. In Bulgarien scheinen sie das Problem nicht zu kennen, weil sie so erfolgreich sich abgeschottet haben und durch konsequente Schlechtbehandlung von Flüchtlingen und Internierung in wirklichen gefängnisähnlichen Lagern sich sozusagen aus der Route genommen haben. Unser Projekt behandelt, zum Background noch zuerst, also wir haben beide Architektur studiert und dann eine künstlerische Karriere gemacht, eine wissenschaftliche Karriere gemacht und sind sehr hybrid und je nachdem, wo wir auftreten, wechseln auch so unsere Präsentationsformen. Deshalb sieht man hier so einen riesigen Sauhaufen an verschiedenen Vorträgen, die man bei verschiedenen Anlässen einsetzen kann. Also wenn wir jetzt sozusagen in einem universitätsfernen Umfeld auftreten würden, dann würden wir sozusagen so antreten und unseren Host, die Akademie, relativ klein präsentieren. Die Akademie ist deshalb unser Partner und unser Träger, weil wir gelernt haben, dass man irgendwann eine kräftige Institution braucht, sonst kommt man da nie durch bei diesen größeren Forschungstopfen. Und aus den privaten Freundeskreisen hat sich dann eine automatische, kleine, Anführungszeichen, Migrationswelle ourselves vom TU zur Akademie ergeben. Dann auch nach einem Institut, wo wir gar nicht hinpassen, aber die anderen Institute waren in einem Konkurrenzverhältnis zu uns beim Einreichen, weshalb wir dort nicht ansuchen durften. Also wir landeten bei dem Institut, das uns als am wenigsten Konkurrenz verstanden hat. Die Projektpräsentationen reden jetzt alle Englisch, weil unsere Partner englischsprachig sind und wir hatten erfolglos bei Peak eingereicht, was, wie ihr alle wisst, wenn man Projekte einreicht, sozusagen die Projektsprache vorformatiert und auch bestimmte Theorien und Methoden nahelegt, sind dann aber gescheitert und auf Anraten unserer Beraterin auf der Akademie beim BWTF erfolgreich gelandet. Nicht, dass wir das gewusst hätten, dass es den Topf gibt, sondern sie hat gesagt, das passt doch total, das müssen wir nur umschreiben, dann haben wir das getan. Als wir dann nach dem dreimaligen Umschreiben unser eigenes Paper wiedergelesen haben, waren wir sehr verwirrt, weil wir eigentlich gar nicht mehr erkannt haben, woran wir arbeiten. Wurscht, jedenfalls gibt es mich und meinen Kollegen Michael Sieselmeier, der aus strategischen Gründen jetzt PhD-Student ist, zur Förderung der Jungwissenschaftlerinnen. Also Frau ist er keine. Dann haben wir eine Partnerin in Sofia, Emilia Karabueva, die eigentlich Historikerin ist und jetzt ihren zweiten PhD, aber in Anthropologie macht, was in der Region nicht selten ist. Also man qualifiziert sich in möglichst vielen verschiedenen Richtungen, um letztendlich vielleicht einen Job zu kriegen, da doch schon wieder keinen Job zu kriegen. Sie forscht, und das hat uns sehr interessiert, deshalb haben wir sie auch eingeladen, zu Lkw-Fahrern zu sozialistischen Zeiten in Bulgarien, die alle für das einzige Monopolunternehmen Somat gefahren sind, also das einzige Unternehmen, das Import-Export machen durfte, vom fernen Osten sozusagen bis zum fernen Westen und das natürlich auch diese Schleuse von, sagen wir mal, von Istanbul bis zum Ruhrgebiet, das unbedingt durch Bulgarien durch muss, kontrolliert haben. Sie hat einen, kann man sagen, interessanten, durchaus romantischen Zugang zu diesen Lkw-Fahrern aus der Zeit, wiewohl auch keinen romantischen Zugang zum Kommunismus an sich, im Gegensatz zu uns dann wieder als typische Wohlstandsverwahrloste österreichisch-katholische Linke. Der zweite Partner ist Tamo Pickner, ein Humangeograf aus Tallinn, der sich sozusagen mit den Veränderungen verschiedenen Inselwäldchen und Stadtteilen durch Veränderungen von Populationsströmen, also auf regionaler Basis beschäftigt, ganz einfach. Eine Insel hätte gerne eine Brücke, damit endlich mehr Leute kommen. Dann gibt es nämlich eine Bürgerbewegung gegen die Brücke, weil sich die einen überlegen, das mit dem Fährboot sagen sie sehr gut, die kommen nur rhythmisch und wenn man das Fährboot obdran, kommen sie gar nicht mehr. Das heißt, das können wir steuern. Wenn aber eine Brücke da ist, dann haben wir permanenten Flux, permanentes Cashflow, aber auch permanente Belastung. Und natürlich ist naheliegend, dass wenn man über Tallinn arbeitet, der Hafen von Tallinn natürlich ein Forschungsfeld sein kann. Also ein Hafen, der hat 5 Terminals, 1 für Kreuzfahrtschiffe, das heißt, ein Schiff kommt an, 3000 wollen durch die Altstadt und Fährboote aus vor allem Helsinki, aber auch Petersburg, die alle 3 Stunden ankommen, oder ich 1,5, je nachdem, wenn man die beiden alle Linien zusammenzählt, und die, vor allem was die finnischen Gäste betrifft, ein ganz spezifisches selbstdestruktives Freizeitverhalten an den Tag legen, eben möglichst viel Alkohol zu konsumieren und zu kaufen, um mit den Trolleys, die sie schon vorbereitet haben, die sie nach Hause führen, einen Gewinn, einen virtuellen Gewinn zu machen, aufgrund der Differenz der Preise. Das heißt, wenn sie um 200 Euro Alkohol einkaufen, was nicht so schwer ist, also wenn man nur Harddrinks kauft, dann hat man sich mehr Geld erspart, als die Fähre gekostet hat. Und das ist ein allgemeiner Brauch. In allen finnischen Familien ist klassenunabhängig, auch altersunabhängig, wie wir gelernt haben, und belebt die Ökonomie von Tallinn maßgeblich. Und der dritte Aspekt ist, dass natürlich über dieselben Routen auch Investoren aus Russland reinkommen, die man eigentlich nicht mag. Aber wenn sie über finnische Investmentfonds investieren, dann merkt man das auch nicht so. Und irgendwie muss ja Tallinn diese vielen schicken Gebäude, die sie da richten, en masse auch finanzieren. Bei Bulgarien ist es natürlich, ist klar, also wie schon angedeutet, ist eine geopolitisch interessante Region, die ganz anders tickt wie Bulgarien. In Bulgarien kennen wir uns natürlich ein bisschen besser aus, weil wir mehr Nahverhältnis haben und ich auch in meiner Jugend noch mit einem irgendwelchen älteren Freunden mit einem R4 auf Urlaub in die Türkei gefahren bin und sozusagen diese Route mir persönlich auch bekannter war. Der dritte Ort soll Wien sein. Ist natürlich jetzt leicht zu argumentieren, ja klar, Wien, geopolitisch immer schon der Knotenpunkt. Und als wir angesucht haben, haben wir da jetzt einen fieses Argument reingeschrieben, dass in dem Jahr der Bewertung ist die Niederlassungs-, also arbeitsrechtliche EU-Reife von Bulgarien und Rumänien erst wirklich wirksam geworden. Bekanntlich haben sich ein paar Länder in Westeuropa, einschließlich Zentraleuropa, sozusagen Österreich und Deutschland, gewährt, dass Bulgaren und Rumänen freie Niederlassungsfreiheit in Österreich und Arbeitsrecht haben. Das heißt, es soll noch 7 Jahre weiter daheim bleiben. Und dann gab es eine wahnsinnige Furcht, dass eine totale Invasion von Bulgaren und Rumänen nach Wien stattfinden würde, dem Jahr, wo wir zu arbeiten beginnen. Ist irgendwie überhaupt nicht passiert, keinem ist besonders viel aufgefallen. Stattdessen haben wir jetzt einen ganz anderen Migrationsschub, der aber nicht einmal aus Bulgarien kommt, sondern eben sozusagen auf der anderen Route vorbeifährt. Wenn ich jetzt zum Beispiel vor einem ausschließlich akademischen Publikum vortragen würde, dann würde ich natürlich die Institution noch vorschieben, weil sonst habe ich überhaupt keine Credibility mit meinem hybriden Biografie, und präsentiere jetzt sozusagen ein paar Aspekte aus unserer Argumentation. Also, dass ich heute theoretisch Rahmenmethoden und Zwischenresultate präsentiert werde und dass wir in diesem Dreieck zwischen der türkisch-rumänischen Border-Grenze, Tallinn und Wien auf den transnationalen Verkehrskorridoren tätig sind, in einer Art von Embedded Research, in einem extra angekauften Vehikel, in dem wir genauso ausschauen und genauso operieren wie die vielen kleinen Händler, die da unterwegs sind. Dazu gibt es schon eine ganz grandiose kleine Anekdote. Wir wollten so ein Auto eigentlich ausleihen, weil der Fonds und die Akademie sagen, man kann kein Auto kaufen mit Forschungsgeldern. Dann hat sie ausgestellt, dass uns niemand einen Vortransitbus oder sowas ähnliches leihen wird in ganz Europa, mit dem wir nach Bulgarien fahren würden. Also musste man den kaufen. Über die Akademie kaufen geht auch nicht, weil das bräuchte einen gremialen Gesamtbeschluss und dann würden sie alle in das Auto reißen. Und dann würden auch mittlerweile ein paar Akademieangehörige mit unserem Bus wahrscheinlich in Ungarn inhaftiert sein, wegen illegalen Menschenschmuggel. Jetzt haben wir den Bus privat gekauft und haben in ganz Wien keinen Bus mehr gefunden. Alle Leute, die Gebrauchtwagen verkaufen, haben uns für osteuropäische Autohändler gehalten und uns nicht mal das Auto gezeigt, sondern uns gleich immer die Typenscheine in die Hand gedrückt. So, was willst du? Ihr wollt so eh nur das Auto einpacken und runterführen. Wir sind dann bis nach ins hintere Oberösterreich gekommen, wo wir endlich bei einer Tankstelle ein Auto gefunden haben, das noch nicht verkauft war, nur deshalb, weil der Besitzer im Spital war und weil der bulgarische Autohändler diese Woche aus irgendwelchen Gründen noch nicht da war. Und jetzt haben wir ein privates Auto, das wir jetzt natürlich Mobile Lab nennen und mit dem wir auf diesen Routen embedded unterwegs sind und bestimmte Objekte mittransportieren. Typisch aus dem Kunstbetrieb haben wir, im Wissenschaftsbetrieb haben wir dummerweise den Handapparat der Fachliteratur mitgehabt. Da kann man zwar am Endziel mit seinen akademischen Partnern darüber diskutieren, aber auf der Strecke nicht wirklich diskutieren. Also wenn man beim Zoll steht und die Leute fragen, was haben sie denn damit, und das sind lauter Mobilitätsforschungsbücher, dann führt das zu sehr viel Konfusion und man verliert eigentlich sehr stark an Szene-Credibility auf den Straßen. Wir haben also gelernt, man sollte in Zukunft was Gescheites mitnehmen, weil es nicht so schwer ist eigentlich. Und wir haben auch behauptet, dass wir eine Network-Kartografie herstellen wollen, also eine Kartografie, wie wir im Projekt vorgesehen haben, aber die sozusagen die verschiedenen Akteure, die da an verschiedenen Routen unterwegs sind, an verschiedenen Stellen anhalten, verschiedene sozusagen durchaus emotionale und pragmatische Erfahrungen machen, sozusagen miteinander vernetzen. Das geht auf, wie man in dem Projekt sieht, wenn man ein Poster hat in der Größe, ist man schon sehr limitiert. Also man dachte, wir brauchen eine größere Spielfläche als ein Poster. Wir brauchen mindestens sozusagen jetzt den virtuellen Raum des Internets. Da sind wir draufgekommen bei Projekten unserer Kollegen. Je komplexer das ist, desto schneller verliert man die Übersicht. Also 4 Klicks und du bist verloren und weißt du nicht, worum es geht im Projekt. Also Freunde von mir haben solche Projekte gemacht. Wir bleiben analog und sagen einfach, der Raum ist der öffentliche Raum oder der Raum ist ein Ausstellungsraum, in dem wir die Kartografien auslegen. Zum Thema Kartografie ist es nicht ganz leicht. Als der Mobility-Turn die Wissenschaften heimgesucht hat nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nicht untypischerweise, und wir Spaces of Flows ausgerufen haben, also ich nicht, aber etwas ältere Kollegen von mir, wie man in Castells, oder Baumann behauptet hat, an der einen Ende sind die Touristen und anderen Touristen und Touristinnen, auf der anderen Ende sind die Migranten und Migrantinnen, und sie alle sind im selben so zum Flow unterwegs. Was insofern interessant ist, ist, dass ich mich in meinem anderen Forschungsprojekt mit Massentourismus beschäftige und in dem Tourismus eben mit Massenmobilität, aber auf den Hauptmigrationsachsen teilweise. Und dann kam eben Karl Schlögl, der in Lindenkreisen nicht sehr beliebte Historiker, mit seiner grandiosen These der Ameisenstraßen und Kriechströme, also das funktioniert auf Englisch leider nicht in unserem Paper, also Kriechstrom, der, also da wo sozusagen an den Flüssigkeiten entlang des Hauptkabels noch ein bisschen Strom vorbeiläuft und die kleinen Händler, die sich sozusagen die Infrastruktur der Großen zunutze machen, um eben, wenn das noch nicht klappt, auf größerer Ebene eben im Kleinen versuchen herzustellen und dabei sozusagen Sinnstiftung und ökonomisch Wertschöpfung herstellen und auch Kommunikation zwischen den Ländern herstellen. Karl Schlögl hat in einem Buch, in den Büchern von Marampolje, den Second-Hand-Automarkt in Marampolje ganz groß vorangestellt, als Beispiel, und auf das haben wir uns dann bezogen, Marampolje ist die erste Stadt zur polnischen Grenze. Alles, was an Autos zu kaufen war, angeblich wurde sozusagen aus dem deutsch-polnischen Raum Richtung Marampolje gebracht, mit Kennzeichen, ohne Kennzeichen, mit Vertrag, ohne Vertrag, wurde dort auf einem monatlich stattfindenden Markt zusammengefasst und sofort wieder weiterverteilt. Der Markt hat dann wöchentlich stattgefunden, und mittlerweile findet der Markt permanent statt. Das heißt, der Rhythmus sozusagen von Influx und Outflux hat sich sozusagen verlangsamt. Und interessanterweise ist dieses Jahr, als wir wieder dort waren, der Markt in Konkurs gegangen. Der Markt ist nämlich überhaupt kein informeller Markt mehr, sondern ein ganz normaler Markt, wo jeder Parzelle auf dem Industrieareal mietet und sozusagen Autos weiterverkauft. Und er ist auch eingegangen, weil in Russland und in noch weiter östlicheren Ländern strengere Steuern eingeführt worden sind, strengere Abgasnormen und weil man auch jetzt in den baltischen Staaten eine Rechnung braucht, wenn man ein Auto kauft mit einer Herkunftsbezeichnung des Autos. Das heißt, wie man sieht, man muss jetzt nicht über Migration oder Flucht sprechen, sondern im ganz normalen Alltagshandel sind es eigentlich nicht nur die Ameisen, wie Schlögl behauptet, sondern sozusagen übergeordnete Reglements und Reglementierungen, die sich ändern, die Ströme verschieben. Natürlich sind es auch Geräte, die sozusagen Reisetätigkeiten verändern. Wir wissen alle aus alten romantischen Zeiten, der CB-Funk war mal sozusagen das wichtigste Werkzeug auf der Straße. Das Autoradio, das einem hilft beim Navigieren. Dann gab es die privilegierten Menschen, als ich durch die mit dem D-Netz-Handy, also wo man, weiß ich nicht, gerade in der Mittelkonsole vom Auto war so ein Riesending mit so einem Riesen-Handy, das so riesengroß war. Und wer so ein Handy hatte, der war wirklich wer. Auch in der postsozialistischen Transformation gab es am Anfang noch sehr, sehr große Mobiltelefone, die auch ausgewiesen haben, wer was zu sagen hat in der Organisation. Und wir wissen, dass es heute eben Smartphones gibt, GPS-Orientierungssysteme. Und der Dispatcher, was früher ein Beruf war, also jemand, der verzweifelt sucht, seinen Lastwagenfahrer an irgendeiner Tankstelle, wo er vorbeikommen soll, anzurufen und zu sagen, wo er als nächstes hinfahren muss. Das ist jetzt irgendein Gerät, das ihm einfach den Auftrag da reinschiebt. Die Leute können auch nicht mehr wie früher einfach zwischendurch private Touren fahren, weil sie ja von ihrer Firma permanent überwacht werden können. Also auf dem Monitor sieht man, wo alle meine Lastautos sind, wenn ich 40.000 habe. Und umgekehrt muss der Lastwagenfahrer auch gefälligst stehen bleiben, wenn ihm das Gerät sagt, er muss jetzt stehen bleiben, weil es eine gesetzliche Fahrzeit gibt. Wir haben gedacht, das ist in Europa alles gleich, alle fahren gleich, stimmt nicht. Wir waren in Bulgarien beim wichtigsten Grenzübergang und es war kein einziger Lastwagen da. Was ist jetzt los? Also wieso fährt zwischen Rumänien und Bulgarien niemand über diese Brücke, wenn es die einzige Brücke sein soll? Wir sind draufgekommen, es war Sommer, es war 30 Grad und es gibt in Rumänien und Bulgarien, zumindest in den Ländern, aber in der Ukraine, Lkw-Fahrverbot, wenn es mehr als 28 Grad hat, tagsüber von 10 bis 10 Uhr abends. Das heißt, da sind die alle irgendwo versteckt und warten, bis sie losfahren können. Ein Aspekt sozusagen des internationalen Transportverkehr Nebengewerbes ist beispielsweise Prostitution. Die passen sich natürlich an die Rhythmen der Fahrzeiten, Stehzeiten in den verschiedenen Regionen an. Also wir haben auch in Rumänien und Bulgarien keine Prostituierten gesehen, weil wir zur völlig falschen Zeit sozusagen nach den mobilen und auch anderen Objekten gesucht haben. Zur Prostitution ist interessant, wir fanden keine Forscherin in Bulgarien, die uns irgendwas über diese interessanten Grenzökonomien und Hauptachsenökonomien sagen konnte, die offensichtlich von ethnisch-türkischen Bulgaren betrieben werden. Aber unsere befreundeten Eliten wollten sich alle partout nicht mit ethnisch-türkischen Minderheiten im Land beschäftigen. Also da gab es sozusagen ein bisschen ein Problem. Das analoge Problem gab es in Tallinn, dass sich niemand mit den ethnisch-russischen Minderheiten beschäftigen will, weil die haben ja endlich entmachtet und hätte sie gerne zurückgeschickt, wenn das denn irgendwie etwas cooler abzuhandeln wäre. Aber sie haben uns ganz toll einen russischen Markt in Tallinn gezeigt, wo vorrangig ethnische Russen halt alles das kaufen, was europäische Hipster erwarten, so billige Fetzen, russische Souvenirs, Obst und Gemüse, wo wir dann nicht glauben, das ist alles aus Russland, das müssen wir jetzt tracken und nachforschen. Natürlich gibt es schon einen Dissertanten, der dazu gearbeitet hat und jetzt mittlerweile Berater für die Gentrifizierung des Marktes ist. Der ist aus Spanien und macht schon seinen dritten Markt sozusagen als wissenschaftlicher Arbeit und als Unternehmensberater. Und dann haben wir festgestellt, die Russen fahren ja gar nicht nach Russland, die fahren ja nach Polen zum Großmarkt. Den Großmarkt, der schon von 20.000 Menschen beforscht wird, weil dort eben vietnamesische Chinesen mit Türken, die teilweise Bulgaren sind, und Polen gemeinsam sozusagen in einem Umkreis von 500 Kilometer die Großmärkte, also die Kleinmärkte, die vermeintlich informellen Kleinmärkte versorgen. Ein anderer Markt ist bei Bukarest, der ist übrigens von der Strabag gebaut und mitentwickelt worden. Also das Ganze ist uns viel näher in der Mitte der Gesellschaft, als man glauben möchte. In Polen ist interessant, weil die vietnamesischen Händler alle in Gated Communities wohnen, als wären sie amerikanische, sozusagen wohlhabende Suburbaniten. Was interessant ist, dass man natürlich in unserem bisherigen Leben, akademischen Leben, künstlerischen Leben, die Haltepunkte entlang der großen Routen immer mit Freude als Non-Spaces oder Non-Places bezeichnet worden sind und Künstler auch gerne Fotos oder Videomacher gerne Fotos und Filme machen, wo sie nur ja nichts tut, also so eine gewisse Ästhetik des Trashs und der Langeweile und der Leere entsteht, womit sie eben Marco Schies These brav unterstützen. Und wenn man da aber länger bleibt, stellt sich raus, dass die alle irgendwas zu tun haben, aber nicht unbedingt zu der Zeit, wo man selbst da ist. Also man muss halt öfters hinfahren, um herauszufinden, wie wichtig diese Orte für bestimmte Menschen sein können. Und mit den Mobility Studies, die sich erst um 2000 und noch später, 2005 würde ich sagen, in England entwickelt haben, alles Dissertanten, Dissertantinnen von John Urey, die da dominant sind, wird argumentiert, man sollte eben die Leute, die fahren, genauso ernst nehmen, wie andere Fußgänger in der Stadt ernst nehmen. Also wenn Michel Desrodeaux ein Gott ist und das Walking the City so widerständig und tricksterisch sein kann, dann kann das Fahren auch dasselbe sein, beziehungsweise das Stoppen und Handeln an den Orten, wo sich was tut. Und zum anderen soll man ernst nehmen, weil die Leute sind nicht nur lahm und leer, wenn sie fahren, sondern sie telefonieren, hören sich ihre Lieblingsmusik an, sind froh, dass sie nicht bei der Familie sind, checken Dinge, die sie sonst nicht checken können und haben durchaus Rituale und Routinen, die sie auf der Route entwickeln und die wir gerne beforschen möchten und auch beforschen möchten, wie sich die auf das urbane Gefüge auswirken. Ich würde jetzt auch interessant, das ist ja nicht urban, urban ist was anderes. Alle Definitionen zur Urbanität, die jetzt anerkannt sind, sagen, Urbanität ist dort nicht, wo dichter ist, sondern wo Differenz ausgelebt wird. Das heißt, das kann man überall machen, da braucht man keine Häuser dazu und nicht viele Leute, sondern man braucht einfach soziale Akteure, die sozusagen interagieren und Konflikte ausleben oder auch aneinander vorbei posieren mit verschiedenen Lebensmodellen. Zur Kunstbetriebspräsentation. Also unsere Methoden sind jetzt nicht unähnlich den Methoden, die im Projekt zuvor vorgestellt worden sind. Ich zeige jetzt Methoden, die wir in anderen Projekten entwickelt haben, um zu sehen, wie wir das jetzt implementiert haben. Da sind wir zum Projekt eingeladen worden, man hat Theaterfestival in München, jede Künstlergruppe kriegt einen Eurocontainer und soll was machen zum Thema Migration und Mobilität. Wir haben in Wien weiß ausgekleidet und haben einen Mapping-Workshop gemacht, in dem wir Bypasser sozusagen, Passanten gebeten, um reinzukommen und uns ihre Mobilitätserfahrung aufzuzeichnen. Natürlich haben wir das mit einem Trick gestartet, gecastet. Eine Freundin, die Anthropologin ist und zu afrikanischen Jungs forscht, die Autos nach Afrika verschifft, hat angefangen, da hier irgendwo bei München, beim Olympiagelände, wo es die Autos zusammenfangen, die dann nach Antwerpen fahren und dann nach Afrika und dort verteilt werden. 10 Minuten später ist ein älterer Herr drinnen und sagt, das habe ich auch gemacht, schon die 70er Jahre mit Peugeot. Und so hat sich das sozusagen gegenseitig aufgeladen. Also man weiß ja nicht, was wahr ist. Also man kann sagen, man produziert auch Jägerlatein der Mobilitätserfahrungen, was man immer macht, wenn man Interviews herstellt. Aber innerhalb sehr kurzer Zeit war dieser Weg völlig, war dieser Container völlig voll mit sehr interessanten Erfahrungen, die wir nicht kannten, wie zum Beispiel muslimisches Begräbnisservice für zugewanderte Münchner und Münchnerinnen, die aber in der Heimaterde begraben werden wollen, was ein junger Türke macht und mit einem schlauen Trick mit der Moschee vereinbart, es gibt das gibt es zwar nicht, aber steht nirgends, wurscht, es gibt eine Auszeit. Also wenn die Frau stirbt im Krankenhaus, die Oma, dann führen wir sie in die Moschee, dann ist Time Out, dann checkt er den Flug, dann zählt die Zeit wieder, bis der fliegt, bis sie fliegt, also Leiche, und dann eben begraben wird. Natürlich kann man sie nicht in einem Leinentuch nur gesalbt fliegen lassen. Und damit sich die Leute auskennen, wenn das Ganze vollgerammelt ist mit Geschichten, haben wir so einen MP3-Player eingebaut, in denen die quasi Erzählungen über diese Figuren, über diese Personen von Radiosprechern nachgesprochen worden sind. Wir haben absichtlich sehr komikhaft gezeichnet, um sozusagen die radikale Abstraktion, die der Karte normalerweise innewohnt, auszuhebeln. Das geht dann immer, wenn man das digital übersetzt oder in Plänen zeichnet, weil dann wird es automatisch sehr rational, da muss man halt dann sich andere Dinge ausdenken. Und da sieht man sozusagen die Verdichtung von Erlebnisorten, und natürlich verwenden die Leute in ihren Erlebnissen nach Lekturen. Also sie sind dort bei dem Heisel dort abgebogen, sie haben sich beim Fernsehturm getroffen, etc. etc. Das heißt, die Architektur, die sie gar nicht wirklich nutzen, ist trotzdem von Bedeutung als Marker, wie das ein paar alte Architekturtheoretiker auch behauptet haben. Das da ist dann zum Beispiel eine Zwischenarbeit, wenn wir Herrn Bruno Latour folgen wollen, der ja auch so ein Apostel der Kartografie war und so eine aktuelle Netzwerktheorie, dann könnten wir natürlich behaupten, die Objekte, die transportiert werden, reorganisieren die Reise, aber auch das Objekt selbst hat natürlich eine Migrationserfahrung, in dem Fall ist es einfach ein Auto, secondhand gekauft in Los Angeles, das natürlich als Ganzes eine Mobilitätserfahrung hat aus Schweden, aber sämtliche Einzelteile auch. Und wir haben da so lauter MP3-Player draufgeklebt, die dann sozusagen erzählen, wo dieser Teil und von wem dieser Teil vor allem eingebaut worden ist. Das war quasi eine Fingerübung. Und dann kommen wir zu einem größeren Projekt, das dann quasi für uns irgendwie eine extrem wichtige Erfahrung war. Wir wurden vom Festival der Regionen nicht eingeladen, sondern uns beworben zum Thema Dead Ends and Exits, also Fluchtwege und Sackgassen, in der St. Pancrazer Gegend was zu machen und haben dort eine alte Autobahnraststation gekannt. Das hat nicht nur die Raststation gekannt, wir kannten das Wirtshaus, wo es das Winderer Museum ist, wir kannten die Würstelbude an der Steilkurve, wir kannten die Autobahnstation über Jahre und Jahrzehnte und wissen, dass das einer der Engpunkte der Gastarbeiterroute war, wo immer Stau war und wo halt die Leute aus der Not Pause machen, aber auch aufgrund der topografischen Erfahrung eine Pause machen und da kann man irrsinnig fett und gut essen, was die weitere Fahrt schwer beeinträchtigt. Und wir haben dort einen Workshop auf der Raststation gemacht mit den Stammgästen, dem Personal und haben halt viel auf der Tankstelle geraucht und gesoffen und geparkt, um an möglichst viele Informationen von passierenden und dort arbeitenden Leuten zu kommen. Und wir haben dann also Comiczeichnungen gemacht von dem, was uns die erzählen, um die Comics denen dann zu schenken. Das heißt, es gab immer eine Gegenleistung von uns für die Leute. Also kaum haben wir es geschenkt, waren wir schon bei ihnen ins Haus eingeladen. Und interessanterweise gab es eine alte Omi, die hat auf die Kinder der Unternehmer aufgepasst, gleichzeitig aber alle Zeitungsausschnitte ausgeschnitten, die irgendwas mit dem Familienunternehmen zu tun gehabt haben. Ein alter Förster hat alles, was am Verkehr passiert, mit Dias abfotografiert. Das heißt, sie haben ihre eigenen Hobbyhistoriker gehabt, die Entwicklung der Raststation begleitet haben. Dann haben wir drinnen so eine Timeline gemacht mit der Entwicklung des Betriebsunternehmens. Da ist nämlich sehr gut gewesen, dass ich zur Not auch Doktor in Geschichte bin. Also das kommt nämlich besser als Künstler, der Installation machen will. Und diese Installation war das Gegengeschäft, weil eigentlich wollten wir das machen. Und das ist jetzt eine ganz abstrakte Karte von Europa, wo wie beim U-Bahn-Plan für London einfach die Gastarbeiterfamilie von Istanbul durch Österreich nach Mannheim durchfährt, wo die ex-jugoslawische, bosnische Flüchtlingsfamilie von Banja Luka hierher kommt und endet, wo lokale Monteure im Kreis fahren, aber alle an der Raststation sozusagen Halt machen, wo Studierte aus der Slowakei reinkommen, wir selbst als Forscher reinkommen und die damals attraktivste Figur eigentlich, die russlanddeutsche Heimkehrerin, die von Deutschland auf die Toilette nach St. Pankraz fährt, um in 10 Tage Schichten Toilettenservice zu betreiben. Das ist mittlerweile wegen Verdacht auf Sklavenhandel verboten worden, war aber auf allen bayerischen, österreichischen, Südtiroler Raststationen Alltag. In jedem dieser Wege, um sozusagen jetzt wieder diese Abstraktheit zu brechen, ist ein Lautsprecher eingebaut, der wiederum diese Migrationsgeschichten erzählt und über die Erzählung auch die politischen Veränderungen. Die Türken, die türkische Familie zum Beispiel, fuhr jedes Jahr, dann war Jugoslawienkrieg, dann fuhr sie einmal nicht mehr. Dann hat sie eine neue Route gefunden, wo man doch fahren kann, fährt auch nur jedes zweite Jahr, weil man das andere zweite Jahr nach Antalya fliegt und die Oma und Opa vom Dorf dorthin holt. Mit Banja Luka ist klar, was daran folgt. Und bei manchen anderen, jetzt eigentlich Österreicher und Österreicherinnen, die haben schon ein paar Konkurse überlebt, die sie sozusagen miterzählen, weil sie dadurch durch die Konkurse auch ihre Pendelrouten verändert haben. Bei seinem Lastwagenfahrer, bei seinem Lastwagen aber in unserer Installation, das sind die typischen Kunstbetriebshipster bei der Eröffnung, die quasi unter ihrer Sounddusche sitzen und das sind so Aneignungen von deutschen Mittelstandsfamilien, die halt das für Softtennis verwenden. Wir haben aber auch andere Aneignungen gehabt, dass türkische Familien mit ihren Vans nach Istanbul parken und dort ihre Gebetsteppiche auspacken oder Menschen aus Bosnien sich alle zu Banja Luka stellen, obwohl sie eigentlich aus dem falschen Teil von Bosnien waren. Und wir gelernt haben, dass diese Schriftzüge offensichtlich von großer emotionaler Bedeutung sind und nicht nur Richtungszeichen. Das heißt, beim anderen Projekt haben wir beschlossen, das Ganze noch schicker zu machen und von Anfang an als Geschenke für unsere Informanten herzustellen. Das heißt, die Informanten kriegen, Manila heißt, wie bei uns gibt es auch, Krankenschwestern aus den Philippinen, in den 70er Jahren in großen Mengen importiert, sind jetzt in Pension und betreiben einen Schrebergarten im Ruhrgebiet und erzählen unsere Lebensgeschichte und dafür kriegen sie den Schriftzug, den sie dann auf ihre Datscha schrauben, ganz stolz. Und dann kommen wir eigentlich jetzt erst zum jetzigen Projekt. Und wir wollten aus Fehlern lernen, also wir wollten nicht wie bei all den Projekten, man wird eingeladen als Künstler zur Eröffnung und am nächsten Tag nach der Eröffnung wird man handgeschickt und man sollte gefälligst nie wieder kommen, weil das stört. Und man hat ein bestimmtes Budget und man kann eigentlich die Feedback-Schleifen, die das die eigene Arbeit hervorrufen könnte, das wünscht man sich halt, dass sie was bewirkt, nie einholen. Und vom Festival war keiner dort, weil die mag keine Zeit. Die sind alle so cocky, dass sie eine Woche nach der Eröffnung des Festivals eh schlafen und die anderen Events betreuen müssen. Also wollen wir gefälligst dann längerfristig arbeiten und in mehreren Schleifen die Route abfahren. Mit unserem Vortransit-Namen ist Programm, mit diesem Anhänger, das ist der billigste Bootsanhänger, den es gibt, wo wir dann einen Käfig draufgeschraubt haben. Beim Zoll haben wir gesagt, das gehört zu dieses Bootsanhänger für Kajaks. Und bei der Polizei haben wir gesagt, wir transportieren nur einen Käfig, also je nachdem, was die Fragen sind. Da hier sind wir bei einem niederschwelligen Tiere-Trucking-Parkplatz irgendwo im baltischen Raum. Das gibt es in allen Stilrichtungen, Größenordnungen. Hier sind wir mit dem Auto beim Second-Hand-Car-Markt, bei einem anderen. Und wenn man jetzt sozusagen auf die aktuellen posthumanistischen Diskurse der Kunst zurückkommt, man kann sich nicht wirklich vorstellen, dass sich das Auto nichts denkt, wenn es da vorbeifahrt und zu einem älteren Kollegen trifft. Also wir wissen, das Auto spricht nicht mit uns, aber besonders arg ist dann, da waren wir pinkeln bei der Grenze zu Serbien, standen wirklich lange und unser armer Bus ist da vor seinen ganzen abgewrackten Kollegen gestanden für 3 Stunden. Also das sind, und natürlich spricht das Auto in seiner Sprache mit den anderen Autos, also wir sprechen nämlich mit den anderen Lastwagenfahrern und verhandeln halt, ob sie uns nicht vorlassen. Und schon erfährt man unheimlich viel über den Schwarzhandel zur Zeit des Jugoslawienkrieges und wo die wichtigen Knotenpunkte sind und waren. Allerdings ist unser Lastwagen auch ein Display für Kartografie-Workshops. Man kann da so Platten rauflanschen mit Kabelbinder. Der Michael hat den absichtlich so hoch gemacht, weil er dachte, das ist cool. Jetzt brauchen wir immer Leiter zum Zeichnen. Das schaut dann so doof aus, dass wirklich alle fragen, was man da tut. Also man kann wirklich nicht informell kartografieren. Da haben wir auf diesem Anführungszeichen Russenmarkt quasi Leute geholt und ihre Routen aufgezeichnet. Manchmal machen wir das auch bei akademischen Workshops, wo wir dann so als Außenseiter immer am letzten Tag, zur letzten Stunde dann unser Projekt vorstellen dürfen, bevor alle, oder die Hälfte ist schon heimgeflogen, aber so schaut es dann aus, wenn es irgendwo parken würde. Aber, und das war das letzte Projekt, das wir gerade in Tallinn gemacht haben, die Zeichnungen, die wir da machen, dienen erstens wiederum sozusagen nur dazu, weitere Erzählungen einzuholen, das heißt als Trigger für weitere Gespräche, und wir bauen dann auf Basis der Zeichnungen dreidimensionale Netzwerkmodelle. In dem Falle ist es einer der Terminals in Tallinn beim Hafen, da kommen die ganzen Touristen aus Finnland und Petersburg raus, rennen an unserer Installation vorbei und weiter in die Stadt, und in der Installation haben wir jetzt einen eigenen Wagen, den Trailer, der zuerst Holztransportvehikel war, zur Tragkonstruktion unserer Wegenetzkultur gemacht. Da ist es jetzt so, dass das ist eine deutsche Geschäftsfrau, die sozusagen da durchfährt, im Schiff sich bewegt und dann irgendwo hinfährt, ein russischer Investor, der durchfährt, die Finnen, die durchfahren. Und natürlich sind diese Menschen, die da sich bewegen, die fahren natürlich da auch alle live, oder so ähnliche Menschen fahren auch live, aber die Interviews haben ja da auch stattgefunden. Und interessant ist natürlich, dass die audiovisuellen Medien, die neuen, natürlich sehr helfen beim Recherchieren, weil man muss mit jemandem nur einmal reden und kann dann seine Tour ja auf Google nachtracken. Man muss also nicht die ganze Route verfolgen. Und deshalb ist es auch leicht, sozusagen so Teilfiktionalisierungen herzustellen, die glaubwürdig sind, weil man ja weiß, dass da Hunderttausende Gefahren sind, um Berufsmodelle auch zu komprimieren, dass die Geschichten einfach schärfer werden. Da oben sind die Geschichten natürlich nicht so besonders scharf, aber die Animositäten zwischen, also das finnisch-russisch-deutsch-baltische Spannungsfeld ist nicht uninteressant und bildet sich natürlich in den Geschichten schon stark ab, auch die Degradierung der russischen Bevölkerung, was Jobs betrifft, beziehungsweise auch der Influx von internationalen Wissenschaftlern sozusagen in diese sehr, sehr junge akademische Szene, die für uns, also da war ich wirklich der Opi. Das ist jetzt ein Foto, wo man wieder sieht, wie es läuft sozusagen. Wir haben gelernt bei unserem ersten Projekt in St. Pancraz, wenn wir da hinfahren, wir Profis alles ablagern, hinstellen, Eröffnung feiern und gehen, verpassen wir die Situation, die wir hier absichtlich herbeigeführt haben, dass wir eine Woche lang ganz langsam aufbauen. Also dass wir mit unserem Bus da parken vor alle Touristen, dass wir diesen blöden Hänger da hinstellen, dass wir alles auslegen, dass wir ganz lang basteln, weil jeder fragt dann, nicht jeder, aber viele fragen dann nur, was das soll. Und dann erzählt man, was es soll, dann verstehen sie es nicht. Wenn sie zurückkommen zum Schiff, schauen sie nochmal vorbei, ob sie was da anhat. Und wenn sie es dann kapieren, was da ist, wenn schon mehr gebastelt ist, kommt deren Geschichte auch sofort, als wenn sie Zeit haben. Und so gesehen argumentieren wir, dass toll ein Forschungsprojekt ist, man kann Kunstwerke machen, wie bisher, aber eben man hat die Chance, plötzlich, also danach noch 3 Wochen dort zu bleiben oder immer wieder, oder über einen Zeitraum von 2,5 Jahren immer wieder hinzufahren. Zusätzlich eben zu unserem mobilen Laboratorium, das solche Dinge oder andere auch in Bulgarien macht. In Bulgarien wollen wir ein Museum des bulgarischen Lastwagenfahrers machen, in der Mensa des größten Lastwagenunternehmens. Da schaut das dann anders aus, in der Hoffnung, dass dann alle anderen Lastwagenfahrer und ihre Verwandten sozusagen, dass die Forschungsarbeit unserer Kollegen sozusagen intensivieren. Und dann haben wir eben, wie schon angesprochen, den Raum in Wien, in dieser Lagerhalle, das kann man gar nicht teuer genug bezahlen, dieses tolle Logo. im Nordwestbahnhof, der bald einmal zugesperrt werden wird und als Real Estate Development freigegeben werden soll, wenn nicht so viele Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg im Areal liegen würden. Das kann er fast nicht bezahlen. Also dass der kommt leider nicht jeden Tag. Also, aber und dann stehen ganz viele Busse von Plagos herum, die heißen auch noch Viking Line, weil sie eben Kreuzfahrttouristen führen und Viking ist dann unsere bisherige Beziehung, unsere intensivste Beziehung zu Tallinn ist Viking Line, aber auch das Toilettenpapier am Hafen von Tallinn ist von Hackleiten aus Österreich, also die Dispenser, was schon ein sehr interessanter Wirtschaftszusammenhang ist. Und irgendwo da im Obergeschoss haben wir unser Büro und unten ein Lager. Und da gibt es so romantische Orte, das Architekten und der Architektin natürlich unheimlich gut gefreut. Die ganze Rückwand ist eigentlich Displayfläche potenziell. Und das ist jetzt quasi unsere aktuelle Ausstellung. Aber das ist nicht unsere aktuelle Ausstellung in unserem Lager, sondern wir haben das Auto auch immer voll mit allen möglichen wissenschaftlichen, künstlerischen Arbeiten zu unserem Thema, die wir auf der Route irgendwie einsammeln. Das heißt, wir bleiben nicht stehen und sagen, gibst mir das Kunstwerk, sondern wir recherchieren, habt ihr eine Arbeit zu dem Thema? Natürlich gibt es, wie wir das alle wissen, es gibt von Moschik Mama Illegal als österreichische Produktion über in dem Fall moldawische Haushaltsgehilfinnen, die illegal in Österreich arbeiten, nämlich in der Familie Moschik. Natürlich gibt es aus allen anderen Ländern auch Filme über illegale Haushaltsgehilfinnen und deren sozusagen Migrationswege, die unser Land durchqueren oder passieren, die wir dann in unser Archiv aufgenommen haben. Und wir haben dann hier das Museum des bulgarischen Lkw-Fahrers teilweise ausgestellt, weil wir das Lager, das Archiv dieser Firma, die es eigentlich nicht mehr gibt, geplündert haben, also freundschaftlich geplündert. Und wir haben auf der Strecke natürlich Fotos gemacht, die wir selber ausstellen, beziehungsweise andere Arbeiten eingebaut. Und natürlich haben wir dieses Büchlein da hier jetzt auch in unserem Handapparat, klapperweise. Und weil das ja ein Do-it-yourself-Aufhängding ist, können uns die Autoren oder Autorinnen, mit denen wir eh befreundet sind, gar nicht daran hindern, dass wir es auf unsere Ausstellung an der Wand pappen, weil dazu ist ja gedacht. Das heißt, das ist nicht jetzt ein Geschenk des Himmels, dass die eine Wand, die wir haben im Ausstellungsraum, wo Wien steht, wo überhaupt nichts drauf ist, dass wir die einfach umbenennen und sagen Österreich und da pappen wir mal diese Poster drauf, bis wir angefangen haben zu recherchieren, weil eigentlich wollten wir in Wien zu mehreren Orten recherchieren, das war nicht ein Irrtum, wir werden wohl beim Busbahnhof bleiben, dem, kann man sagen, beim hässlichen Endline des Wiener Stadtmarketings und der Stadtverwaltung, der schon mehrmals in der Stadt sozusagen verschoben worden ist, beziehungsweise sich ausdifferenziert in verschiedenste ephemere Bushaltestellen, bis auf den von Plagos bei Erdberg. Der war für uns aber interessanterweise gleich neben dem der höchsten Instanz des Verwaltungsgerichts liegt, wo die Asylverfahren letzt entschieden werden und wo bis vor kurzem und jetzt bald wieder Flüchtlinge untergebracht werden. Das Beste ist sozusagen, um unser Projekt zu verstehen, ist, wenn, das ist die Einladung, ihr kommt dahin in das Areal, das ist wirklich grandios, weil ihr spricht aus jedem Steinchen und aus jedem Fahrzeug, sind quasi im Naturschutz sind irgendwelche Objekte, die sich hineininterveniert in unser Forschungsprojekt oder Leute, die sich hineininterveniert und Netzwerke, die aufgehen, beziehungsweise auch Erzählungen, die gesammelt sind. Und wer fauler ist, der kann sich sozusagen auf unserer Projekt-Homepage verlieren. Also bekanntlich ist es im akademischen Feld immer noch cool, wenn man sagt, mit der Projekt-Homepage, also man ist völlig überfordert selbst, das irgendwie so zu organisieren. Also wenn man nichts weiß, ist es leicht. Also zuerst haben wir unseren Antrag reingefüllt, das sah cool aus mit den drei Fotos, die wir haben. Aber seit wir auch was wissen, wissen wir nicht mehr, wie wir unsere Homepage organisieren sollen, weil sich das alles irgendwie gegenseitig im Weg ist. Aber eben, wie gesagt, wenn man so einen großen Raum hat oder irgendeinen öffentlichen Raum verwenden kann, dann kann man sozusagen diese Dinge so weit auseinanderziehen, dass es, so behaupten wir, physisch, intellektuell leichter sozusagen nachvollziehbar ist und dann auch sozusagen die Feedbackschleife produktiver funktioniert. Ich danke.
Ja, du machst gleich eine Kartografie. Ja, finde ich super, die Art der Dokumentation. Genau. Sind wir schon Teil des nächsten Forschungsprojektes oder der Datenerhebung? Also ich fand das ganz schön, auch diese In-situ Forschungsreise, Produktion, die Datenerhebung, aber auch dieses regelmäßige dieser Produktion. Dankeschön. Gibt es Fragen von euch oder Anmerkungen?
Ja, mich hätte interessiert, wie dieser Dialog zwischen der wissenschaftlichen Recherche und den künstlerischen Erfahrungen aussieht.
Ja, das ist, einerseits gibt es den klassischen Dialog, das heißt, dass wir ja nicht selten bei wissenschaftlichen Tagungen unsere Ergebnisse präsentieren. Dann gibt es natürlich dann die Sammelbände infolge dieser Tagungen. Also wir hatten unsere, beispielsweise, wir hatten unsere erste Reise nach Tallinn so gelegt, dass wir gleichzeitig bei der EASA-Tagung in Tallinn, das ist die Vereinigung von Anthropologen und Anthropologinnen, ankommen, also nicht ankommen, sondern dass wir vorher ankommen, vorher mal unsere Forschungsobjekte, Vehikel, Werkzeuge testen und dann sozusagen den Vortrag in der Tagung abhalten. Dann, wie das so ist, aber sehr später soll der Tagungsband erscheinen. Inzwischen wissen wir aber schon mehr. Das heißt, unser Paper, das zuerst eine Absichtserklärung ist, ist jetzt eine Mischung aus Absichtserklärung und Recherchen und diffundiert auf diese Weise sozusagen in den konventionellen Wissenschaftsbetrieb. Und zum anderen machen wir auch öfters mal Workshops mit Partnern und Partnerinnen oder Freunden und Freundinnen. Wir haben zum Beispiel in München gab es ein Projekt, es gab einmal ein Projekt, das ist Projekt Migration, das in Köln stattgefunden hat mit Domit, dann gab es das Projekt, ein Folgeprojekt in München, dass die Stadt München nicht mehr als langweilige, reiche deutsche Stadt darstellen will, sondern auch hip sein will und Differenzen darstellt. Also wir München sind eigentlich die Stadt mit am zweitmeisten Migranten und Migrantinnen, deshalb sind wir auch cool. Also das gab es als Auftrag an die Uni und dann hat das Institut für Ethnologie Ausstellung im Rathaus dazu gemacht. Und da haben wir zum Beispiel als Lehrbeauftragte mit den Studierenden versucht, die Rechercheergebnisse sozusagen in visuelle Darstellungstechniken zu übersetzen und dann für die Ausstellung zum Schluss umzusetzen und aufzubereiten. Und daher kannten wir dann zum Beispiel auch die Frau mit den afrikanischen Jungs. Das war quasi ein Kontakt und haben die sofort in unser Projekt eingebaut, die eigentlich Evope-Fotografin ist. Der fehlte nur noch ein kleiner Kick, um sich zu empowern, das macht es doch selbst. Und man kann, also das ist dann nur so gegenläufig.
Ich hätte sonst noch eine Frage also du hast kurz angesprochen, diese Überwachungsgeschichte bei den Lkw-Fahrern und dass da sich auch irgendwie was geändert hat, das würde mich interessieren. Inwiefern hat das eine Auswirkung? Was hat sich da genau geändert und wie werden sie genau überwacht?
Ja, das war jetzt so ein Höflichkeitshappen von mir zu euch, weil man ja weiß, wie ihr tickt. Aber es ist, wir haben unsere Forschungspartnerin ist leider nicht dazu zu bringen, auf das Thema näher einzusteigen, aber wir fanden das schon sehr sexy. Wir waren bei einer ehemaligen LKW-Service-Station in Bulgarien, die noch intakt ist, aber zugesperrt. Und da gab es einen Rezeptionisten mit einem riesengroßen Tresor. Und daneben ein riesengroßes Telefon, als wäre es jetzt der Präsident von Russland oder würde die Kriegserklärung erklärt werden. Und dann hat uns der Guard, der da die Ruine bewacht, erklärt, dass es natürlich früher wichtig war, also wir haben da nicht dran gedacht, früher einmal fuhren die LKW-Fahrer mit einem Batzen Geld im Auto und haben sich aber nicht getraut, wo stehen zu bleiben, weil sie mussten schauen, dass sie mit dem Batzen Geld oder mit der Ladung einfach von A nach B durchkommen, sicher, was weiß ich, entweder der ganze sie ist der LKW geklaut oder die Ladung geklaut oder der Batzen Geld geklaut oder alles. Das heißt, es musste schon immer ein Netzwerk an sicheren Standorten geben, wo man lokale Partner hat, die durchaus auch mit hoher Bewaffnung, das sieht man heute nicht mehr so, diese Karawansereien, wie sie auch wirklich heißen, wenn sie türkische Fahrer adressieren, bewachen. Und natürlich sind die immer in Konvoi gefahren. Es war undenkbar, dass man im Ausland nicht in Konvoi fährt. Heute sozusagen hat sich das insofern gelockert, weil man hat kein Geld mehr mit. Also man muss zur Servicestation, damit sie endlich mal einen Stapel Geld, Devisen nämlich, womöglich dann, loswerden, mit dem Tresor eingesperrt werden. Heute müssen sie kein Geld mit haben, das heißt, das ist entspannt. LKWs wurden in der Zwischenphase trotzdem viel gestohlen. Heute kann man LKW zwar stehlen, aber er würde ja 5 Sekunden später geortet werden. Da muss man dann aber ziemlich schnell ausräumen, das passiert auch. Aber man muss nicht mehr unbedingt im Konvoi fahren, tut es aber bestimmten Routen trotzdem. Was aber wichtig ist, wenn man übernachtet, dann will man dort übernachten, und das ist ganz ausgeprägt, eine Art von ethnische kann man sagen, nicht Trennung, sondern ethnische Akkumulierung, dass türkische Lastwagenfahrer möchten dort stehen bleiben, über Nacht, wo schon türkische Lastwagenfahrer sind. Slawische Lastwagenfahrer im Südosten, bulgarisch-rumänischen Raum, halten zusammen, sind alle slawische Lastwagenfahrer und parken miteinander, wenn sie dann sozusagen in den jugoslawischen, ex-jugoslawischen oder österreichischen Raum kommen, dann sind sie nicht mehr unbedingt slawische, weil dann sind sie verschiedene ex-jugoslawische, die dann sozusagen in Gruppen parken. Und wenn sie im Westen sind, ist es ganz anders sozusagen. Da geht es dann darum, wie man möglichst wenig Benzin dort ausgibt, beispielsweise. Und dann ist natürlich dieses, da gibt es, also unsere Forschungspartnerin hat behauptet, wo ich nicht weiß, ob das stimmt, das müssen wir noch verifizieren, dass natürlich, dass die Lastwagenfahrer früher Sachen transportiert haben, die sie offiziell transportiert haben, dass sie nebenbei Sachen privat geschmuggelt haben und dann auch Diesel, um sich Geld zu verdienen und noch was zu handeln. Das heißt, sie sind die Route eigentlich so gefahren und ein Teil dieser Schmuggeltätigkeiten war aber bestellt von zu Hause. Also die bulgarischen Lastwagenfahrer wussten, wenn sie nach Hause kommen, werden sie nie gecheckt, weil der Parteisekretär hat sie was bestellt, im Westen, der Bürgermeister hat sie was bestellt, alle haben was bestellt. Das heißt, man kann die jetzt nicht auffliegen lassen, weil dann hat der Parteisekretär seine Schallplatten für den Sohn für das Weihnachtsfest nicht und die Jeans oder das Pornoheft aus dem Westen etc. Nicht zur Verfügung. Und heute sagen die Lastwagenfahrer, geht das nicht mehr, weil sie ganz genau wissen, die Chefs, wo sie sind. Das heißt, heute verdienen sie viel weniger als damals. Es verdienen auch ganz viele im Westen viel weniger als damals, weil die westlichen LKWs bekanntlich alle in Bulgarien oder Litauen angemeldet werden und deren sozusagen Lohnniveau akzeptieren. Das heißt, es hat eine reale Proletarisierung der Lastwagenfahrer stattgefunden, die es komischerweise damals gar nicht so gab. Also alle Freunde, die ich kenne in meinem Alter, die aus Rumänien oder Bulgarien sind, die sagen, alle haben so einen Nachbar gehabt, der war der Sohn von einem Lastwagenfahrer. Boah, was der gehabt hat.
Dankeschön. Ja, ich bin ein bisschen versucht, so vielleicht meine eigene Karte, meine Notes aufzuzeichnen, wenn ich mal Zeit habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist noch eine Publikumsmeldung. Ansonsten würde ich zum fliegenden Wechsel wieder einladen. Wir müssen auch noch ganz kurz umbauen. Ne? Und euch noch einladen, dazu bleiben für unseren letzten Vortrag dieses Jahr, Autoschaft 2.0. Genau, Michele wird den Vortrag halten. Ja, 5 Minuten wieder, aber wirklich, keine 20.